Jetzt geht es ja hinein in die zweite Woche und die beginnt Ignatius mit der Frage der, mit der Meditation der Menschwerdung, wo er zunächst mal sagt, es soll der Exzessitant soll betrachten die Menschheit auf der Erde, wie die so lebt, die einen weiß, die anderen schwarz, die einen in Frieden, die anderen im Krieg, weinend und lachend, gesund und krank, aber im Unrecht und Schuld und eigentlich der Hölle zugehend. So ähnlich schreibt er das dort und dann sagt er, und dann soll man sich an zweiter Stelle dann meditieren. Er hat immer gesagt, man muss auch mit den Sinnen, mit der Einbildungskraft dort arbeiten, die drei göttlichen Personen, die und erwägen gleichsam auf ihrem königlichen Sitz oder Thron ihrer göttlichen Majestät, wie sie das ganze Angesicht oder die Rundung der Erde und alle Völker schauen in so großer Blindheit und wie sie sterben und zur Hölle hinabsteigen und wie sie dann eben beschließen und sagen, wir müssen die Menschheit, wir wollen die Menschheit retten und dass der Sohn dann eben sagt, sende mich. Ich finde, dass man sich das am besten vorstellen kann bei meiner Lieblingsikone, mein Lieblingsbild überhaupt, der Trinität von Rubeljow. Das ist ja so ein Punkt für sich, dass wir im Abendland als besondere Entdeckung, sagen die Leute, das haben, was Luther den Gnadenstuhl genannt hat, die Trinität. Also der Vater, der dann das Kreuz hält, an dem der Sohn ist und dazwischen dann die Taube für den Heiligen Geist, was ich eine ganz schlechte Darstellung finde, um es so ganz deutlich zu sagen. Wir haben schon öfter in anderen Zusammenhängen davon gesprochen. Es verfehlt sich erstmal gegen das Bilderverbot. Der Vater ist überhaupt nicht darstellbar, den darf man nicht malen. Denn das einzige Gesicht des Vaters ist der Sohn. Deswegen sagt er, der Sohn, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Er sagt nicht, guckt mich an, so ähnlich sieht mein Vater auch aus. Von wegen Abbild des unsichtbaren Vaters, wie es bei uns in der Einheitsübersetzung heißt. Sondern er ist das Bild, die Versichtbarung des Unsichtbaren. Der Vater sieht gar nicht anders aus. Das Gesicht des Vaters ist der Sohn. Also das ist dieser erste Hauptfehler und Versündigung, um es ganz massiv zu sagen, die dann dort endet, wenn Sie dann den älteren Herrn angucken, an der Decke der Sixtina, der dort die Sonne und die Sterne herumdreht und der obendrein den Besucher noch um sozusagen das Hinterteil ins Gesicht streckt. Das ist, da muss man, meinen die mal, kein Jude und kein Muslim sein, um das blasphemisch zu finden. Aber dem Päpsten hat es gefallen. Also man muss, das ist wirklich schrecklich, also diese Darstellung, die dort da ist, das ist also der Hauptpunkt. Der zweite Punkt ist, dass auf die Weise der Geist zu kurz kommt. Das heißt immer in der Trinitätspräfation, in Majestate Equalitas, in der Gleichheit der Majestät. In Wirklichkeit wird da gezeigt, ein alter Mann, ein junger Mann und ein Vogel. Das ist unerträglich. Und ist für mich auch einer der Hauptgründe, warum eben Trinität so wenig bedacht wird und so wenig im Zentrum unseres Glaubens steht, obwohl es dorthin gehört. Es ist besser geworden in der letzten Zeit. Paderaner pflegte noch zu sagen, wenn sich herausstellt, die Trinität ist falsch, müsste man aus den theologischen Bibliotheken kaum was wegwerfen. Weil das so gut wie keine Rolle spielt. Dabei kann ich gar nicht richtig denken, wer Jesus Christus ist. Wir haben es heute Morgen gebetet, Jesus Christus ist der Herr. Und Herr, das ist die Übersetzung des unaussprechlichen Gottesnamens in der griechischen Bibel. Und nach der griechischen Bibel wird ja meist zitiert im Neuen Testament. Wenn dort die Rede ist von den Schriften, so ist eigentlich immer die griechische Bibel gemeint, die in verschiedenen Punkten abweicht von der hebräischen. Im dritten Jahrhundert vor Christus in Alexandrien entstanden, das war die größte Ansammlung von Juden außerhalb Palästinas. Und dort ist dann diese Übersetzung, die sogenannte Septuaginta, die sogenannten 70, weil nach der Legende da 70 Übersetzer waren, das heißt aus allen Völkern, ist das symbolisch natürlich gemeint und dass die alle denselben Text übersetzt haben. Also und dort wird dann dieser unaussprechliche Name, der zur Zeit Jesu schon nicht mehr ausgesprochen wurde, man sieht das auch, wenn man so die Qumran-Texte anguckt, da ist das ein älteres Hebräisch bei diesem Namen, eine ältere Schreibung noch, wird schon nicht mehr ausgesprochen. Sonst wurde ja mal ausgesprochen, mein Herr an der Stelle. Adonai wurde da gesagt, statt des anderen Wortes. Das andere haben wir so erschlossen, nach dem, was so die Samariter gesagt haben und was die Griechen gesagt haben. Darum sagen wir dann, das wird Yahweh geheißen haben oder Yahweh, sagen manche, wie man es nimmt. Tatsächlich haben Juden immer gesagt Adonai. Daraus kommt dann ja auch diese falsche Schreibweise mit Jehova, weil das die Konsonanten von Yahweh sind und die Vokale von Adonai, wörtlich meine Herren, das ist im Plural sogar. Also das wird zurückgenommen und das übersetzt die griechische Bibel immer mit Kyrios, der Herr, so wie Luther ist auch mit Herr übersetzt an der Stelle. Und dieses Herr, das haben wir heute Morgen wieder gesprochen, das heißt Jesus Christus ist der Herr. Er ist nicht ein toller Prophet oder irgend so etwas, sondern er ist Gott von Gott und Licht vom Licht und wahrer Gott vom wahren Gott, wie es im großen Credo heißt. Ist das hingehört. Und deswegen ist die Trinität ganz zentral und sind wir hineingenommen in die Trinität. Und was man so nannte im Katechismus, im Religionsunterricht, heiligmachende Gnade, das ist genau dieses innere göttliche Leben, in das wir hier mit hineingenommen werden. Und deswegen steht, ist also das mit dem Gnadenstuhl so eine Sache, während ja auf diesem Bild von Rubeljow, Sie haben es sicher alle vor Augen, ist es ganz deutlich, es sind drei Engel. Es sind nicht Gott, Vater, Gott, sondern es sind die Engel, in denen zugleich Gott anwesend ist. Und sind ja auch in dieser Gleichheit gemalt, sodass es eine halbe Bibliothek voll gibt an Diskussionen, wer da welche Figur ist. Es wird alles vertreten dazu, zu dem Thema, ne? Das dort da ist, aber es geht genau dort drum, dass sie stehen, sie weisen dann ja runter auf den Tisch und auf dieses Viereck, auf die Erde, da geht es genau in diesem Gespräch, in dieser Sacra Conversazione, geht es um die Frage der Menschwerdung. Und das ist das, was eben jetzt Ignatius dort auch sagt, da soll man drüber nachdenken, dass also die göttliche Dreieinigkeit, die drei Personen sich überlegen, wie retten wir die Menschheit. Das war nämlich die vorherrschende Auffassung, auch Thomas von Aquin vertritt sie, der sagt, die Menschwerdung ist die Antwort auf diesen Sündenfall. Heute ist die, denke ich, die Mehrheit der Theologen, aber die Wahrheit ist ja nicht bei der Mehrheit, sondern es ist einfach faktisch so, glaube ich, dass man das so sagen kann, die sich überhaupt also diesen Fragen stellt, folgen eher dem Duns Scotus. Und Don Scotus hat gesagt, die Menschwerdung ist nicht einfach eine nachträgliche Reparatur, dass da was falsch gelaufen ist, sondern das war das Ziel der Schöpfung überhaupt von Anfang an, diese Hochzeit von Himmel und Erde. Das ist das eigentliche Ziel der ganzen Schöpfung. Die Schöpfung ist da, damit Inkarnation sein kann. Und Gott hält an diesem seinem Plan fest, trotz dieses zerstörerischen Misstrauens, mit dem der Mensch geantwortet hat auf dieses Angebot seiner Liebe. Da kann man sich jetzt streiten, was ist da größer? Ich finde das größer, also statt zu sagen, er repariert das danach sozusagen, nein, sein Entwurf war von Anfang an der Einheit von Himmel und Erde. Und dieses Gespür dafür ist in den meisten Religionen verbreitet, dass dort die Hochzeit immer was zu tun hat, von einem Hochzeitspaar zu tun hat mit der Hochzeit von Himmel und Erde. Dass das hineingehört. Das ist eines der großen Bilder, auch dort, wo Polygamie herrscht, wird der eigentlich volle Hochzeitsritus einmal vollzogen und ist dann zugleich immer nochmal diese Hochzeit von Himmel und Erde im Ganzen. Nicht wie die Gnosis sagt, von Himmel und Hölle. Das ist ein Thema für sich. Das hat man ein bisschen berührt, als ich über die Felix Kulpa geredet habe, als ob die Schuld mit dazugehören würde zum Dasein. Davon werden wir nachher noch kurz sprechen müssen. Sondern dass das hingehört, also diese Verbindung der beiden. Die Ostkirche spricht dann noch ausdrücklich davon, dass das Ganze geschieht. Gott wird Mensch, damit der Mensch Gott wird. Ich gehöre zu den Leuten, die meinen, das finde ich etwas zu stark so formuliert. Natürlich sagt Gott in Jesus Christus zu uns, dass wir nicht Knechte sind, sondern Freunde. Aber ich meine, dass es gerade nochmal auch unser Adel und unsere Größe ist, Gott zu gönnen, dass er Gott ist und uns nicht mit Gott zu verwechseln. Deswegen ist der Himmel, der uns erwartet, ein Himmel der Anbetung. Davon werden wir noch sprechen, morgen ein Himmel der Anbetung. Und Anbetung ist die deutlichste Form der Selbstunterscheidung von Gott. Gott betet sich nicht an. Anbetung heißt, das werden wir noch bedenken, Anbetung heißt, sich selbst nicht mit Gott verwechseln und froh sein, dass Gott Gott ist. Diese Freude am Gott, den Gott, wie überhaupt Liebe eben heißt, sich freuen an der Freude des Anderen. Das ist diese Definition der Philosophen bei Leibniz oder so. Lieben heißt, glücklich sein über das Glück des Anderen. Froh sein über die Freude des Anderen. Wir sind, ich habe immer gesagt, das ist deutlicher als mitzuleiden mit dem Schmerz des Anderen, weil das erstmal schwierig ist, wie weit der Mensch das hinkriegt, der zweitens darf er sogar gar nicht bloß. Denn ich kann ja nicht, wenn ich mit dem anderen leide, zugleich die Dankbarkeit vergessen darüber, dass mir gut, ich habe immer so ausgedrückt, ich kann natürlich mitleiden mit dem Nachbarn, wenn er sein Kind verliert, aber ich darf doch nicht vergessen die Dankbarkeit dafür, wenn meins lebt. Aber ich kann sehr wohl, wenn ich selber im Leid und Unglück bin, mich rückhaltlos freuen mit der Freude eines anderen und deswegen ist das deutlichste Zeichen von Liebe. Die Mitfreude, mit der Freude des anderen. Und deswegen fängt zum Beispiel Thomas von Aquin bei den, in seiner theologischen Summe bei den Verfehlungen gegen die Liebe an mit einer Quäse über den Neid. Neid ist nämlich der deutlichste Gegenbegriff zu Liebe, weil Neid die Trauer über das Freude und das Glück des anderen sind. Das ist die deutlichste Gegensetzung, nicht Hass. Hass ist verletzte Liebe. Immer. Sonst müsste man sagen, das ist der eigentliche Gegensatz, die Indifferenz, die Gleichgültigkeit oder so ähnlich. Aber die schärfste Gegenform ist der Neid. Traurigkeit über die Freude eines anderen. Und Liebe, Freude an der Freude des anderen. Zu der man dann versucht auch beizutragen. Also drum meine ich, sollte man sagen, es geht nicht darum, dass wir in dem Sinn Gott werden, sondern dass wir Gott reiner und selbstloser die Ehre geben. Dass zur Liebe die Unterscheidung gehört, statt die Vermischung. Das halte ich für ganz wichtig. Lieben heißt nicht sagen, ich bin du, so in diesem Sinn so eine Einheitsmystik, wie sie vor allen Dingen dann auch die Gemeinsamkeit mit Asien hat und wo bei Meister Eckhart so Sachen stehen, sondern lieber heißt sagen, ich bin nicht du und drum kann ich ganz dein sein. Und das ist ja also gerade der Unterschied im Sinn des Miteinander und Füreinander sein können, dass das hineingehört. Jedenfalls also, Gott wird Mensch und das weckt ist wahrscheinlich, so kommt mir vor, das eigentliche Ärgernis der biblischen Botschaft und Gottes. Das Ärgernis geht schon los im Alten Testament mit dem Judentum. Da ist dann die Rede von der Selbsterniedrigung Gottes. Das ist den Juden sehr bewusst, dass sich Gott um dieses kleine Volk kümmert, sich damit identifiziert, dort mitleidet und mittrauert im Unglück. Das haben sie immer wieder in den Texten und das reflektieren und meditieren die Rabbinen immer wieder. Und das kriegt seine äußerste Zuspitzung in der Menschwerdung. Wir haben ja aus dem zweiten Jahrhundert, wahrscheinlich ist es so zwischen 175 und 180 geschrieben worden, ein Buch mit dem Titel Aletes Logos, also das wahre Wort, von einem Mann, den wir sonst nicht kennen, außer seinem Namen, der heißt Celsus. Ein römischer Bürger, der ein scharfes Buch gegen die Christen geschrieben hat. Das ist uns nicht mehr erhalten. Wir haben aber in den Antworten von Origenes, der ist nämlich aufgefordert worden, da ein Buch dagegen zu schreiben, haben wir so ausführlich die Zitate, dass man das auch extra als ein Buch haben kann. Das gibt es auch. So in einem dieser Freidenkerverlage ist immer rausgekommen, Celsus mit entsprechender Einleitung, die entsprechend massiv da auch loslegt über die scheußlichen Christen oder so. Und wo dann er das darstellt, sagt, das ist doch unter allem Niveau, wie man so etwas sagen kann, dass Gott Mensch wird. Erstmal sagt er, dass die Christen sagen, Gott ist zu den Sündern gesandt und nicht zu den Gerechten. Wo er sagt, was ist denn an der Sünde so toll? Ist es unanständig, wenn man nicht sündigt, fragt er. Denn er meint, er hätte nicht gesündigt. Das ist ja das Problem, wie die Kirchenväter schon hingucken auf die Menschheit im Ganzen, die sagen, da gibt es auf der einen Seite die Epikuräer, das waren das war so die Buhleute, ne? Das waren also die Schweine. So schreibt Horaz extra, er gehört auch als ein Säulein zu der Herde des Epikur und des, wo das dort hineingehört mit. Das ist die eine Dimension. Und die anderen sind die Stoiker, die tugendhaft sind, aber die sich was einbilden auf ihre Tugend. darauf geht dann so diese Verkürzung, dieses verkürzte Zitat zurück, was so bei Augustinus nicht steht, dass die Tugenden der Heiden glänzende Laster sind. In dieser Form steht es bei ihm nicht, aber es fasst sehr gut zusammen ein kleines Kapitel aus seiner Schrift De Civitate Dei. Und er sagt, deren Tugenden sind eigentlich glänzende Laster, denn entweder sind sie überhaupt gar nicht anständig oder sie sind anständig, dann bilden sie sich gleich was drauf ein. Und jetzt schreibt also der Celsus den Christen gegenüber, was sind das für komische Typen, dass sie sagen, also Gott kommt da und kümmert sich um die Sünder, was soll denn das Böse sein, wenn man nicht gesündigt hat? Das ist also einer Vorwurf, den er dort ausbreitet. Und das Zweite, dass er sagt, ja, also Gott wird doch wohl keinen Leib haben wollen wie unser Leib. Das ist ja so ein Gedanke, der sich durchzieht, zum Beispiel auch bei Voltaire, nicht? Der sagt, also wie kann denn das sein, dass man da 9 Monate zwischen Kot und Urin verbringt? Nicht? Das ist ja gegen die Würde des Menschen, wie kann denn sowas sein, was ist das für ein komischer Schöpfer? Nicht? Also so etwas zieht sich durch das Denken bei Celsus und sehen, wie kann denn das sein, dass man behaupten kann, Gott hätte einen Leib annehmen. Er geht in dieser Weise runter, Gott ist gut und schön und nur das, wieso sollte er dann also Mensch werden, das kann doch überhaupt nur gelogen sein. Das wirft ja alle Wertmaßstäbe um. Das Göttliche ist das Leuchtende, das Strahlende, das Große, das Hohe. Was sind diese Christen für Typen, dass die sagen, Gott ist so, was wird niedrig und das macht ja alles kaputt, das ist ja gegen jede Vernunft, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Das soll man nicht unterschätzen, den tiefen, verborgenen Selbsthass des Menschen, dass er sich selber vorwirft, seine Schwäche, seine Leiblichkeit, seine Abhängigkeit von seinen Begierden, dass das noch einmal drinsteckt im Menschen. So dass das, will mir auch scheinen, eigentlich der Haupteinwand auch der neuzeitlichen Religionskritik ist. Nicht so sehr gegen Gott eigentlich, sondern dass Gott die Menschen auf Menschen verweist. Sie können das lesen, Nietzsche ist ganz scharf gegen das Mittlertum. Marx hat Stellen, wo er sagt, das kann überhaupt nicht in Frage kommen, dass es da einen Mittler gibt. Wenn, muss man doch direkt mit Gott zu tun kriegen. Das geht doch nicht, dass mich Gott zu anderen Menschen schickt. Das haben Sie ja schon im Alten Testament. Denken Sie an den Syrer Naaman, der den Aussatz bekommt und hat er eine hebräische Sklavin und die sagt, ja, bei uns gibt es jemand, der kann das heilen. Und dann fährt er ja nach Israel und denkt, ja, zum Heilen ist der König da. Dann geht zum König und sagt, mach mich gesund. Der König sagt, ja, wollen die Krieg mit mir anfangen? Wieso soll ich Leute gesund machen? Und dann sagt ihm jemand, nein, ihr habt ja den Elisha, der kann gesund machen. Geht er mal hin. Wie geht er zum Elisha? Sagt der Elisha, bade im Jordan. Sagt der Naaman, ja, wer bin ich denn? Was soll ich in einem Judenfluss baden? Wir haben in Syrien ganz andere Flüsse. Und dann sagt ihm aber einer seiner Bediensteten, sagten, also gut, wenn der Gottesmann das verlangt, so schlimm ist doch nicht, probieren würde ich es doch. Und dann probiert das und wird gesund. Also diese Abhängigkeit, dieses Verwiesensein auf, ist ein Grundmuster nochmal dieses Gottes der Bibel und der Christen. Dass das hineingehört, diese Verweisung, Verwiesenheit auf den Menschen hin. Während wir alle diesen frühen Text, oder ich denke, viele von uns diesen frühen Text kennen von Xenophanes, der eben sagt, ja, da machen die einen, stellen sich Gott blondäugig vor, blauäugig und blond vor und die anderen schwarz und so. Und wenn die Pferde Götter hätten, dann würden sie sich pferdeähnlich vorstellen. Also das muss man weglassen. Gott ist ohne jedes Bild und ohne jeden Namen, er ist nur reine Vernunft. Dazu kann man natürlich zweierlei sagen. Vernunft ist nur eine andere Form von Anthropomorphismus, denn Vernunft ist das, worauf der Mensch am stolzesten ist. Also machst du ihn doch wieder vermenschlicht, könnte man dem Xenophanes sagen. Das andere wäre, dass man ihm sagt, hör mal, das ist ja gar nicht wahr. Denk zum Beispiel an die ägyptischen Götter. Das sind gerade die Hochgötter. Der Horus zum Beispiel ist ein Falke, nicht? Das sind gerade die hohen Götter Tiere, um zu zeigen, dass Gott nicht einfach so ist wie wir. So wie es ja auch im Alten Testament heißt, ich bin kein Mensch. Die Feministen sagen an einer Stelle lieber, ich bin kein Mann, aber darum geht es nicht. Und er will auch keine Frau sein. Er ist eben einfach Gott und wirklich kein Mensch. Also dieses Anderssein, das sich in Religion zum Teil eben auch vorgestellt wird, dann unter dem Muster, diese Fremdheit wird sichtbar, indem ich in eher wie ein Tier denke. Nicht, als ob die da so naiv wären, das wären jetzt die Tiere, sondern um diese Andersheit auszudrücken, dass die auftaucht. Also das müsste man ihm entgegenhalten. Aber tatsächlich geht es darum, dass hier, wie man gesagt hat, der eigentlich Anthropomorphe ist eben Gott selber, der den Menschen schafft, den Menschen will und deswegen offenbar auch nichts dagegen hat, dass wir menschlich von ihm denken. Was sollen wir denn anders tun? Deswegen hat die klassische Philosophie und Theologie hat unterschieden zwischen dem, was man denkt und der Weise, wie man es denkt. Und sagt, das Merkwürdige beim Menschen ist, wir können, obwohl wir endlich sind, das Unendliche und Absolute denken, aber natürlich nicht auf unendliche und absolute Weise. Sondern denken können wir es nur auf menschliche Weise, aber wir können nicht bloß Menschliches denken. In der Antike begegnet das immer wieder, dieser Aufruf, denk Menschliches, denn du bist ein Mensch. Bei Pope wird das noch heißen, the proper study of mankind is man. Nein, da taucht das nochmal auf. Immer wieder erscheint das, der Mensch soll über den Menschen nachdenken, das andere ist ihm sowieso zu hoch. Und dann gibt es so Leute, man fragt sich, ob das nicht ein Stück weit so bei manchen den deutschen Idealisten drin steckt, zu sagen, wenn ich Gott denke, dann muss ich also selber göttlich sein. Nein, ich muss genau zwischendurch denken und sagen, wir können göttliches denken, aber auf menschliche Weise. Es ist falsch, simpel zu sagen, entweder weil wir menschlich denken, können wir nur menschliches denken. Es ist auch falsch zu sagen, weil wir göttliches denken können, sind wir göttlich. Nein, richtig ist zu sagen, wir können Göttliches auf menschliche Weise denken. Das ist der Punkt. Und beides muss man sich im Bewusstsein halten. Das eine wie das andere. Und in dem Punkt bin ich ganz auf der Seite Hegels, der gesagt hat, diese Art zu sagen, Gott ist so hoch, von dem können wir gar nicht reden. Dann sagt Hegel, das ist eine Demut, die sich vor Hochmut nicht zu fassen weiß. Das ist eine Methode, wie man sich Gott gegenüber abschottet. Und dann zitiert er Tacitus, der an einer Stelle schreibt, dass die Germanen sicuri versus Deus sind, dass sie sicher sind gegenüber Gott. Das hat ihn sehr beeindruckt, weil die Römer ja ungemein fromme Leute waren. Darauf taten die sich enorm was zugute, an verschiedenen Stellen, Sie können das bei Cicero lesen, aber auch in der Aeneis, dass dort gesagt wird, da mögen die anderen groß sein in der Wissenschaft oder der Kunst, zum Beispiel die Griechen. Das Besondere, was wir haben, sind zwei Dinge. Einmal, dass wir für den römischen Frieden sorgen unter den Völkern. Das ist das eine. Das zweite, dass wir fromm sind. Die Römer hatten für alles und jedes einen Gott oder eine Göttin, für alle Teile. Zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wurde, dann wurde das ja von der Erde aufgehoben und erst dadurch, dass der Vater es von der Erde aufhob, wurde es jetzt ein vollgültiger Mensch, trat es in die Rechtsordnung ein. Dafür war zuständig die Göttin Levana, die Erhebungsgöttin. Jean-Paul nennt dann seine Pädagogik so, seine Erziehlehre, Levana. Er sagt, dieses also von der Erde aufheben, dafür ist ein Gott. Und so bei der Ernte, der erste Zug mit dem Pflug, dann das erste Pflückending, für alles ist irgendein Gott oder eine Göttin zuständig, sodass die Römer gesagt haben, an Frömmigkeit übertrifft uns niemand. Das war denen klar. Und deswegen guckten die jetzt nochmal auf die Christen und sagen, was ist denn mit denen los? Kein Gott, kein Opfer oder so. Was machen die eigentlich? Ne? Dass das dort hineingehört und dieses Bewusstsein, Gott ist Gott. Aber wir wissen nichts drüber, weil wir ja nur Menschen sind. Und jetzt kommt das Christentum und sagt einerseits, ich weiß jetzt was von Gott. Paulus schreibt das ja sehr deutlich. Wir haben den Geist empfangen, der Geist erforscht die Tiefen, der menschliche Geist die Tiefen des Menschen, der göttliche Geist die Tiefen Gottes und wir haben den göttlichen Geist empfangen und deswegen können wir die Tiefen Gottes erkennen. Damals machte man ja noch keinen Unterschied zwischen Philosophie und Theologie. Das kommt ja erst im Hochmittelalter, dann mit der Neuentdeckung des Aristoteles. Dass sich das in dieser Form dort verbindet. Also, wenn das so ist, dass wir ans Göttliche sowieso nicht rankommen, deswegen auf der anderen Seite der Gedanke, wir haben die Götter zwar zu verehren, aber drüber denken oder erkennen, das geht eben nicht. Und dann gibt es dann immer wieder die Texte, die sagen, also beschränken wir uns auf das Hiesige. So ein Text etwa wie von Jacques Prévert, dem Drehbuchautor von Les Enfants du Paradis, nicht Kinder des Olymp, der schreibt, Vater unser, der du bist im Himmel, bleib dort und wir werden auf der Erde bleiben, die mitunter so herrlich ist mit ihren Mysterien von New York, mit ihren Mysterien von Paris, die das Mysterium der Dreieinigkeit durchaus aufwiegen. Nicht, dass diese Gedanken, Gott für Gott und wir für uns, der Himmel hoch, der Zar weit und wir machen, was wir machen, so hieße das auf Russisch. Nicht? Dass man da guckt, während tatsächlich sich eben Gott einmischt. Und da ist was zu sagen gegenüber immer diesem Vorwurf des Anthropomorphismus, vor allen Dingen gegenüber der Rede vom Bilderverbot. Die begegnet ja ständig uns, und zwar begegnet sie uns gerade von Nichtchristen, von Atheisten, die sich immer darauf berufen, mit folgendem Fehler, der offenbar unausrottbar ist, wie oft habe ich das auch schon also Gesprächspartner so auf dem Podium oder so gesagt, dass die verwechseln unseren deutschen Sprachgebrauch von Bild, wo wir nämlich von Sprachbildern sprechen, und von dem, was dort gemeint ist, nämlich Kultbilder. Das ist völlig deutlich, wenn Sie sich mal die Mühe machen wollen und nehmen mal alle Bibel auf das Zimmer, nicht, und schlagen also die Stellen nach dem Index hinten unter Bild, werden Sie gucken, dass die ganzen Texte über das Bilderverbot immer damit zu tun haben, dass man keine Götzenbilder machen soll, aus Gold oder Silber oder Holz, die man anbetet. Dass man keine Bildrede macht, davon ist überhaupt nie die Rede, denn die Bibel ist voll von Bildreden. Gott ist ein Adler, Gott ist ein Fels, Gott ist alles Mögliche. Wenn uns die Bilder verboten werden, können wir nicht mehr von Gott reden. Und deswegen auch liegt es natürlich Atheisten dran, zu sagen, das Bilderverbot läuft darauf hinaus, man darf sich keine Vorstellungen machen. Dass wir auch unsere Vorstellungen zu überprüfen haben, dass wir alle auch Mängel an unserem Gottesbild haben, das hängt mit dem zusammen, was wir gestern miteinander meditiert haben, dass die erste Folge von Schuld und Sünde eine Trübung des Bewusstseins ist. Das ist klar. Dass also Religionskritik im wörtlichen Sinn, nicht Abschaffung der Religion, sondern Reinigung und Kritik an ihr, hingehört, auch unter Christen, das ist klar. Das machen die Propheten und das machen die Heiligen in der Kirche immer wieder, dass sie Dinge korrigieren. Aber sich zurückzuberufen und sagen, Bilderverbot heißt, wir dürfen von Gott keine Bilder brauchen, ist schon textkritisch betrachtet völlig daneben. Das ist überhaupt nicht gemeint. Das kann man nicht scharf genug und deutlich genug sagen. Zu ergänzen ist dazu noch, dass die Rabbinen eine Technik haben, die nannten die ein Zaun ums Gesetz machen. Also wenn etwas verboten ist, haben die schon alles ringsherum verboten, damit man gar nicht erstmal ans Verbot rankommt. Denken Sie an so etwas, dass da das Gebot steht, man soll das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Daraus ist dann geworden, man soll in der Küche alles doppelt haben. Einmal fürs Milcherne und fürs Fleischerne, damit das auf gar keinen Fall vorkommen kann, dass man ein Zicklein in der Milch seiner Mutter kocht. Das ist eine Technik, wo man verschiedener Meinung sein kann, ich bin dagegen. Ich finde, das hilft nichts mit dem Zaun drumherum. Denn wenn die Leute dann den Zaun verletzen, dann sagen sie, jetzt bin ich eh schon im Dreck, dann ist es eh wurscht. Also ich bin nicht so für dieses Zäune bauen, sondern ich bin mehr dafür zu sagen, das und das ist verboten und das andere nicht, dass man dann obendrein eine Gesinnung haben soll, wo man nicht immer gerade an der Sache vorbeischrammt. So in der alten Sprache, dann sagt, wann ist es noch gerade keine schwere Sünde? Das ist natürlich keine Methode, nicht? Also Ehebruch vermeiden heißt nicht, dass man gerade so dran vorbeirutscht, sondern dass das eigentlich nicht in Frage kommt. Und nicht bestechlich sein heißt nicht, dass man eine Viertelstunde überlegt, ob man den Hunderter doch behält, nicht? Sondern natürlich soll das klar sein. Aber das mit dem Zaun ist halt so eine Sache. Und da gehört jetzt für das Bilderverbot hinein, dass es immer Zeiten gab, wo gesagt ist, man darf überhaupt keine Bilder malen. Damit man nicht Bilder malt, die man hinterher verehren kann. Darum haben Sie, vielleicht haben einige von Ihnen sicher schon gesehen, im Israel-Museum in Jerusalem, da gibt es dann so eine Haggadah, da haben die Menschen alle Vogelköpfe. Berühmte Vogelkopf-Haggadah, um zu vermeiden, dass man überhaupt einen Menschen malt, den man dann vielleicht hinterher auch götzenmäßig verehren könnte. Nicht? Andererseits gibt es ja berühmte Bilder dort, denken Sie in der Synagoge Bet Alpha, nicht? Mit dem Isaak-Opfer, wo Isaak dann in diesem geopfert werden, der den Himmel offen sieht und dann sieht er dort den Himmelskreis und wo das alles dargestellt wird. Also es gab immer auch Zeiten des Bildes in Israel, nicht bloß der, das gab es sowieso dauernd, Götzenbilder. Die Propheten haben immer dagegen angekämpft und das war ein nicht endender Kampf. Aber hier war es sogar gar nicht bestritten. Also, das Bilderverbot hat sich dann nicht bloß beschränkt auf diese Götzenbilder, sondern auch auf bildliche Darstellungen überhaupt. Aber auch da hat es überhaupt nichts zu tun mit Verbot der Sprachbilder oder Denkbilder. Und wenn ich diese Bilder brauche, bin ich noch nicht anthropomorph, die liegt erst vor, wenn ich Gott beschreibe, aber nicht, wenn ich von Begegnungen mit ihm erzähle. Davon ist die Bibel voll, von Erzählungen und Begegnungen mit ihm. Und dann zeigt er sich als der, der ist. Da werden also nicht eigentlich Eigenschaften beschrieben, sondern es werden Handlungen und Verhaltensweisen Gottes beschrieben, weil man diese Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Das gehört hin. Und da zeigt er sich eben als jemand, der sich tatsächlich selber involviert, der mit dabei dran ist. Die erste Vorstellung war dann die zu sagen, Gott schaltet sich so ein, dass es dem Guten gut geht und dem Bösen böse. Sogenannte Tunsergehenszusammenhang. Und dann stellte sich heraus, dass das nicht geht. Das war eine ganz schlimme Konsequenz daraus war, dass dem es schlecht ging, der zugleich auch denken musste, und die anderen dachten es ohnehin schon, der ist zugleich ein Sünder. Sonst ging es ihm ja gut. Das ist das Fatale bei so einer These, dass derjenige, dem es schlecht geht, obendrein noch als Sündenbock in die Wüste gejagt wird. Deswegen bin ich so dankbar, dass es das Buch Hiob in der Bibel selber gibt. Das ist ja eine Märchenerzählung von jemand, der schuldlos ist. Wer ist denn schuldlos? Der Hiob ist es in dieser Erzählung. Und die Freunde sagen, du leidest, also bist du schuldig. Und Hiob sagt, ich leide, aber ich bin nicht schuldig. Und Gott gibt ihm Recht. Hinterher sagt, das ist keine Weise, mich zu verteidigen, den Leuten zu sagen, wer leidet, hat es verdient. Wir müssen über das Leid ja noch extra reden. Also das kann es nicht sein. Und jetzt kommt Israel, das Nordreich geht verloren, das Südreich geht verloren. Babylonische Gefangenschaft. Es sah so aus, als ob mit diesem Gott nichts mehr ist. Niemand hätte sich gewundert, wenn die gesagt hätten, jetzt halten wir uns an die Götter Babylons. Denn das sind die, wo offenbar der Sieg ist und der Kraft. Und da sammelt sich Israel, seine geistlichen Führer und die Elite und sagen, nein, jetzt entdecken wir, wer Gott wirklich ist. Und erst dann kommt es ja zu diesen Texten, eben die Genesis-Berichte, die werden dort erst endgültig redigiert, in der Form, dass Gott nicht bloß der Gott Israels ist, was er immer bleibt, denn dort sollen sich ja die Völker sammeln, sondern der zugleich der Gott Allah ist. So sehr Allah, dass er der Schöpfer der ganzen Welt ist. Israel hat begonnen damit, mit dem Auszug aus Ägypten, nicht? Aber diese Texte stammen eben spät, da sind sie nicht erst entstanden, sondern natürlich, es gibt ja schon eine längere mündliche Überlieferung, aber ihren Abschluss erhalten sie in dieser Notsituation Babylons. Das ist eine ungeheuerliche Sache eigentlich, wenn man sich das klar macht. Dass Gott in dieser Weise hier mit seinem Volk ist und es auch wieder zurückführt. Also Anthropomorphismus heißt nicht, dass man Gott in Bildern denkt. Wir alle sind ja Bilder Gottes. Nochmal, keine Abbilder, keine Passbilder Gottes. Sondern wir sind Weisen, wie er da ist. Wir sind die Erscheinung Gottes. Das ist das richtige Wort dafür. Also nicht Abbild, sondern Erscheinung. Erscheinung heißt immer, dass etwas, was an sich unsichtbar ist, in etwas anderem sichtbar wird. Im anderen seiner. So wie Liebe erscheint in Worten und Taten der Liebe. Wie ein Gedanke erscheint im Wort, entweder gesprochen oder geschrieben. Das heißt, erscheinen heißt immer, dass etwas, was an sich da ist, aber unsichtbar, ungreifbar, unfasslich, sichtbar wird in etwas anderem. Das ist der eigentlich volle Sinn von Symbol, im Unterschied zu Zeichen. Deswegen sagte Pater Rana immer, Realsymbol. Weil das Wort Symbol inzwischen so verkommen ist, dass die meisten bei Symbol nur an Zeichen denken. Und ein Symbol wäre was wie ein Pfeil Das ist aber kein Symbol, das ist ein Zeichen. Symbol ist eine Fülle, die zugleich noch was anderes bedeutet, wie zum Beispiel Essen. Essen ist für die Menschen ein Symbol, deswegen sitzt da nicht jeder und nagt seinen Knochen in der Ecke und sieht so, dass der andere kriegt, sondern man isst zusammen. Und dann kann ich dieses Symbol der Gemeinsamkeit nochmal aufwerten und sagen, ich bin eingeladen von Gott bei Gott. Deswegen hat der Römer nicht angefangen zu essen, ohne ein paar Tropfen Wein auf dem Boden zu tun, in den Göttern zu danken für die Ernte und für die Vermittlung dieses Essens, nicht, wo das gegeben war. Also, jeder Mensch, diese Sichtbarkeit und Gegenwart des Göttlichen, die dort hineingehört. Aber diese Menschwerden ist genau nochmal, Gott wird Mensch. Und das ist ein zweites, was auch schon Celsus bemängelt, der sagt, warum eigentlich Mensch? Die Tiere sind doch nicht minder Geschöpfe. Dasselbe Argument hören Sie heute immer wieder, dass gesagt wird, warum eigentlich den Menschen so ins Zentrum stellen? Das müssen wir aufgeben, sondern wir gehören in die Natur hinein. Von Anfang bis Ende, deswegen dann die Beerdigung im Wald. Nicht? Früher hat man gesagt, den Leuten, die da sagten, sie gehen am Sonntag lieber in den Wald statt hin, dann lassen sie auch vom Förster beerdigen, da wusste noch niemand, dass das inzwischen die große Mode wird. Nicht? Also dass man eigentlich unterm Baum die Asche hinkommt, weil man in den Naturlauf hinein will und der Mensch ist doch nichts Besonderes. Im Gegenteil, der Mensch muss eigentlich weg, damit die Erde wieder friedlich wird. Das können Sie ja lesen bei Anthropologen und bei Schriftstellern heute. Dass das so gesagt wird. Und von dort her ist diese Anthropozentrik, diese Ausrichtung auf den Menschen, von vornherein schon für viele Leute ein Ärgernis. Das stimmt schon nicht, das ist daneben, da wird die Mutter Natur, kommt da zu kurz. In der Form, wo das auftaucht. Also ein Ärgernis im Ganzen, das hier auftaucht. Bis hin zu dieser Schärfe, dass ja hier nicht gesagt wird, Menschwerdung sogar, sondern Solke hat ja dieser Ausdruck, er wurde Fleisch, Inkarnation, Einfleischung. Diese ganzen Schärfe und Bestimmtheit, die dorthin gehört, weil sonst haben sie in allen möglichen Religionen und Weltanschauungen diese Vorstellung, die wir ja schon berührt haben, mit dem Platon, die Seele ist der Mensch und man ist umso mehr Mensch, je vergeistigter man ist. Je ferner von der Materie und der Stofflichkeit. Das muss man auflösen und wegtun. Das wirkt ja bis hinein in die Christenheit, insofern, dass wir zum Beispiel die Eucharistie nicht mehr richtig Brot nehmen, sondern eben diese Oblaten, damit man da nicht abgelenkt wird. Nicht? Also, dass das wirklich Brot wäre, nicht? Wo das sichtbar wird. Also dieses Wegnehmen der Realität, weil man denkt, etwas ist umso heiliger, je durchscheinender oder durchsichtiger es ist, wenn man umgekehrt sagen muss, je mehr ein Mensch wirklich Mensch ist, mit Leib und Seele ganz und gar, desto mehr ist er Gegenwart Gottes. Dass das gerade nicht gestrichen werden muss. Genau, mehr Mensch, je größer die Freiheit ist, desto mehr ist sie dann ja auch eben Gerechtigkeit und Liebe. Und all das und ist sie wirklich Erscheinen und Gegenwart Gottes. Also dieser Höhepunkt des Ärgernisses ist darin, dass er wirklich Fleisch wird, wirklich nicht zurecht gemacht und deswegen auch nicht hinterher zurückgelassen. Deswegen ist ja Himmelfahrt so wichtig. Das ist nicht eine vorübergehende Rolle, sondern ab jetzt gehört der menschliche Leib zur Ewigkeit Gottes. Unaufgehbar und von dort her ist es verboten, den Menschen so schlecht zu machen, wie es zwischendurch so als Versuchung in uns drin steckt. So wie am Frankfurter Zoo oder am Affenhaus zu lesen ist, der Mensch ist das Missing Link zwischen Affe und Mensch. Sowas kann man nach Jesus Christus nicht mehr sagen. Auch wenn Drewermann das mit Begeisterung zitiert. Das geht nicht. Der Mensch hat von dort her, wir haben gestern geredet von diesem Rang, dass er geschaffen ist, beim Namen gerufen. Ich habe schon gesagt, vollenden tut es sich nochmal hier, dass das auftaucht. Und er wird Mensch für uns, wie es im Credo heißt. Also nicht erst im Kreuz, im ganzen Leben. Deswegen gibt es so zwei große Strömungen auch innerhalb der Erlösungstheorie. Beim einen steht im Vordergrund die Inkarnation, die Menschwerdung. Das ist sehr stark, vor allen Dingen in der Ostkirche. Und es gibt auf der anderen Seite eben dann die Vorstellung des Kreuzes, was bei uns mehr im Zentrum steht, was wir ja heute feiern. Aber beides gehört zusammen. Dieses erste schon, dieses Angenommensein von was dort hineingehört, dass die gegeben ist und wo dann gesagt wird, er ist ganz und gar Mensch, in allem uns gleich geworden, jetzt geht es weiter, ausgenommen die Sünde. Und da muss man jetzt ganz strikt und ernsthaft denken an der Stelle. Es gibt nämlich nur zwei Möglichkeiten, wie ich das denke. Entweder sage ich, die Sünde gehört zum Menschen dazu, dann ist er doch nicht so ganz Mensch geworden. Oder ich sage, er ist ganz Mensch geworden, dann muss ich ernst machen, damit zu sagen, die Sünde gehört nicht zum Wesen des Menschen. Es ist keine Kontur seiner Freiheit. Zwar warte ich immer noch auf jemanden, der aufsteht und sagt, ich bin ohne Sünde, ich habe nie gesündigt und bin nie lieblos gewesen, aber dieses Faktische sagt nicht, dass es zum Wesen des Menschen gehört. So reden wir uns raus. Wenn wir uns unmenschlich benehmen, sagen wir, das ist halt menschlich. Und damit haben wir auch recht, denn kein Tier kann unmenschlich sein. Ein Tier ist tierisch. Unmenschlich kann nur der Mensch sein. Also es gehört schon zum Menschen. Aber gehört es zum Menschen als zu seinem Wesen, kann ich sagen, er ist kein Mensch, wenn er nicht auch unmenschlich ist mal zwischendurch. Gerade das darf ich nicht sagen. Sondern es bleibt immer ein Verstoß gegen mein Wesen, meine Natur, meine Lieblosigkeit, meine Unmenschlichkeit, meine Unaufmerksamkeit und was auch immer. Das wird hier ganz deutlich auch nochmal gesagt. Insofern ist sein Sein schon ein Gericht und ein Maßstab, natürlich. Es ist nicht wahr, dass man kein Mensch ist, wenn man nicht lieblos ist. Sondern der eigentliche Mensch ist der, der das nicht tut. Es ist nicht wahr, dass Freiheit nur Freiheit ist, wenn sie auch mal ordentlich Nein gesagt hat. Sondern die wahre Freiheit ist die, die das Nein nicht spricht. Sondern die auch in der Versuchungssituation, und bitte, versucht worden ist er. Steht an derselben Stelle im Hebräerbrief. Er wurde versucht, aber er ist der Versuchung nicht erlegen. Die Versuchung gehört zum Menschen dazu, davon haben wir gesprochen. Versuchung heißt eine Situation, in der sich das Nein nahelegt. Nicht einfach bloß Entscheidungssituation. Und sich das Nein nahelegt. Und das ist in der berühmten Geschichte ja geschildert dort, wie er nach seinem Fasten dann in die Wüste geführt wird und dort versucht wird. Vom Teufel, das fasst ja nur bildhaft zusammen, was eben sein Leben nochmal ausmacht. Versucht ja und natürlich ernsthaft. Es gibt dann so die Ausweiche, denn natürlich haben schon die Kirchenväter darüber nachgedacht, haben gesagt, das kann doch keine echte Versuchung sein. Weil die ein waches Gespür dafür hatten, eine wirklich ernsthafte Versuchung ist eigentlich schon fast ehrenrührig. In dem, was ich vorhin gesagt habe, nicht? Wenn jemand so mit Krach und gerade noch am Ehebruch vorbei oder eben dann schließlich sich doch nicht bestechen lässt oder wie, das ist schon nicht so ganz in Ordnung. Also haben sie gesagt, nein, wenn er wirklich versucht werden konnte, ist er dann noch der, der er ist? Und haben dann gesagt, der Teufel hat sich geirrt, der wusste nicht, wie man das zu tun hat oder so. Ne? Nein, ich muss das wirklich ernst nehmen, denn steht da, in allem uns gleich geworden, auch der Versuchung, dem Naheliegen dessen, aber er ist nicht gefallen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass das dort mit hineingehört. Dass das ernsthaft festgehalten werden muss. Und jetzt muss man sich nochmal klar machen, was das in Menschen für Ressentiments wecken kann. Man sagt, ich bin so ein armes Würstchen, muss mich da so durchquälen und bei dem geht das irgendwie so. Das muss man belegen. Ich habe das vor Jahren gefunden und war schon etwas schockiert, wo ein Therapeut, der so mit Geistlichen arbeitet, eben davon erzählt, wie sie dann in der Gruppentherapie dann noch einen Stuhl hingestellt haben, wie man das ja macht in diesem einen Ding. Sagt, da soll man sich vorstellen, da sitzt jetzt Jesus Christus da und was man ihm sagen würde. Nicht? Und wo dann einer in die Küche gelaufen ist, hat ein Messer geholt und hat ihn voller Wut in den Stuhl gerammt. Ein Vikar. Einfach aus diesem Wut, dass man sagt, ich leide, ich quäle mich so durch und muss sehen und der ist einfach Gott und kann nichts dafür oder so ähnlich. Nicht? Also das sollte man nicht unterschätzen, dass es so eine Dimension gibt. Ich weiß, Guardini hat das mal in einer Vorlesung so angesprochen gehabt, das war für mich damals ziemlich wichtig, wo er so gesagt hat, wir müssen uns klar machen, dass in uns allen ein bisschen ein Ressentiment gegenüber Gott drin steckt. Er hat nicht vom Ressentiment gegen Christus gesprochen, das tue ich jetzt hier nochmal dazu, aber gegen Gott, so mit diesem Gedanken, ja, der hat es ja gut, nicht? Wir müssen uns hier rumwurschteln und wer weiß, wie es ist und der ist einfach Gott. Deswegen hat er ja gesagt, Anbetung heißt sich freuen daran, dass Gott Gott ist. dass das andere schon noch mal mit drinsteckt. Und das sollte man schon sich einräumen, dass das mitgegeben ist. Also, dass er diese Menschengestalt, diese Sklavengestalt nie mehr aufgibt, die er dort angenommen hat. Dass man das mitsieht, dass das hineingehört mit dem Ärgernis, dass das bedeutet, aber mit dem ungeheuren Glück und mit einer Dimension des Göttlichen, die sich eben die Antike gar nicht denken konnte. Dass Gott eben nicht bloß der Herrliche ist, sondern dass zu seiner Herrlichkeit auch nochmal gehört, dass ihm auch nichts zu minder ist. Cusanus führt das dann einfach mathematisch schon durch, dass er sagt, zum Maximum gehört auch das Minimum. Das, was wirklich das Größte ist, auch das Kleinste, und das schlägt ineinander über. Und da kann man wunderschöne Spekulationen machen. Aber statt dieser theoretischen Spekulation, oder sagen wir über die hinaus, ist eigentlich das zu sehen, was wirklich diese lebensmäßige Situation ist, dass ihm, und genauso geht es ja im Hebräerbrief weiter, dass ihm deswegen nichts Menschliches fremd ist. Weil er selber versucht worden ist. Denn es gibt ja Leute, die taugen dann auch nicht richtig zur Hilfe für andere Leute, die gar nicht verstehen, dass man schwach sein kann. Deswegen ist es ein wichtiger Begriff in den Mythen und in der verwundete Heiler. Dass das dazugehört, dass man eigentlich gelitten haben muss, um Leidenden helfen zu können. Diese Dimension, die ganz wichtig ist. Es gibt Leute, in meiner Sprache nenne ich die, die sind heillos gesund. Hoffentlich gibt es davon nicht so viele, aber manche kommen sich so vor. Ne? Und dann sagen die, ich verstehe überhaupt nicht, wie du da Probleme haben kannst oder wie du depressiv sein kannst. Also verstehe ich überhaupt nicht, die Welt ist doch so schön oder alles daher. Ne? Also man muss bestimmte Erfahrungen wenigstens ansatzweise, vielleicht sogar etwas mehr, selber gemacht haben, um anderen helfen zu können. Und genau diese Dimension, die gehört zu unserem Gott dazu. Das heißt Menschwerdung, dass ihm nichts fremd ist, nochmal außer der Sünde selbst, und die ist ihm so nah, wie sie nur sein kann, nämlich in einer echten, wirklichen Versuchung. In diesem Aufschrei der Trostlosigkeit, von dem wir noch reden müssen, warum hast du mich verlassen? Die er aber an ihn richtet und nicht über ihn an andere Leute. Und die man deswegen nicht Verzweiflung nennen darf, wenn man korrekt redet. Nicht? Wir haben noch besprechen müssen. Aber dass das hineingehört, also das Ärgernis dieser Menschwerdung und dieses unglaubliche, also Geschenk, das uns damit gemacht worden ist, der Würde für uns selber. Und darauf kommt es mir vor allen Dingen an, weil es ja noch mehr um Gott geht als um uns, dass hier eine Dimension an Gott und an der Göttlichkeit sichtbar wird, von der man sich nicht zerträumen lassen. Das haben wir heute Morgen ja auch gehört. Das hat man noch nicht erhört. Das ist noch nicht gewesen. Und Paulus zitiert das dann in einem seiner Briefe und sagt, was in keines Menschen Herz gedrungen ist, das ist hier begegnet. Dass Gott so etwas machen kann, dass das zunächst mal Angst und Schrecken weckt. Da sind ja alle Maßstäbe weg. Das hat schon ein Celsus gemerkt. Und sagt, das kann doch nicht sein, das macht das ganze Reich kaputt, wenn so Leute kommen. Und wenn die Christen sich da ausbreiten in der Form. Das war wirklich ein Kampf um die eigene Existenz des Römischen Reiches zunächst mal. Und es waren die besten Kaiser, die Christenverfolgung gemacht haben, außer dem Nero. Aber bei den anderen waren das pflichtbewusste Leute. Die sagten, das kann so nicht gehen. Das muss auch nicht vernünftig aussehen. Und dass das hineingehört und damit natürlich das Bild um uns auch nochmal um ein paar Weise dreht und verkehrt, das wäre es dann. Ja, ich darf wieder mit dem Gebet schließen, um das mal aufzunehmen. Von dir, du Gott und Schöpfer aller Wirklichkeit, wird gesagt, du bist ein Freund des Lebens. Und als wir noch Sünder waren, hast du uns geliebt. Möge all unser Tun, unsere Werke, unsere Gewohnheiten, unsere Gesetze vom Geist deiner Liebe durchatmet sein. Dies ist unsere Sehnsucht und Bitte. Lass uns dich suchen und finden in allem durch Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.